Der S3-Podcast.
Der S3-Input.
Two airplanes have crashed into the World Trade Center.
Das Parlament hat einen Amokläufer am Morgen 14 Menschen erschossen und
Südostasien wird von einer Katastrophe.
Mehrere Meter hohe Flutwellen haben.
Prinzessin Diana und ihr Freund Dodi Fayed sind in Paris.
Stürzte wenig später an der Küste von Neuschottland unweit der Hauptstadt Halifax ab.
In Gedanken sind wir bei euch. Wir wissen, ihr habt irgendwie ein schwieriges Leben. Ihr habt viel mehr Hektik und ihr kommt nicht so zur Ruhe wie wir da innen. Ja, das ist wie eine Insel, wo man nicht so schnell etwas zu wissen kommt, was vor uns passiert. Wir leben da und haben unsere Probleme, aber wir versuchen schon auch ein bisschen über die Mauern rauszuschauen. Ja, wir sollten ja auch für die Welt beten. Und wenn man weiss, was passiert, dann tut man intensiver beten.
Input.
Kein Stadtlärm, keine Autobahn, kein Zug, nur blauer Himmel, hohe Berge und dunkelgrüne Wälder. Wir sind im hintersten Münstertal im bündnerischen Wallmüsteier, im alleröstlichsten Zipfel der Schweiz. Das Kloster St. Johann steht am Ende vom Dorf Müsteier. Und es steht so fest und so gewaltig und so erhaben da, wie nur ein uraltes Gebäude kann dastehen. Unverrückbar, stolz, mächtig und das seit über 1200 Jahren. 12 Benediktinerinnen, fast alle älteren Semesters, leben noch im Kloster St. Johann und sie leben nach den gleichen Regeln wie vor 1200 Jahren. Ora et labora, bete und arbeite. Es ist ein Ort, wo die Zeit in einer anderen Geschwindigkeit läuft, wo die Informationen, die Nachrichten nicht durch das Radio, das Fernsehen oder das Internet permanent reintickern. Vieles, was uns beschäftigt, prallt ab an diesen dicken Mauern, kommt, wenn schon dämpft, verzögert rein und mit einer anderen Relevanz. Und darum besuchen wir das Kloster und wollen wissen, welche Ereignisse denn der Weg durch die Klostermauern gefunden haben, was, warum für die Nonnen wichtig war von dem, was draussen passiert und von dem, was hinter den Mauern passiert ist in den letzten 25 Jahren. Begleiten tun uns auf dieser Zeitreise die Priorin von dem Kloster Pia Willi und die Schwester Domenica. Sie ist Subpriorin und sie ist die, die sozusagen von Amtes wegen am meisten mitbekommt.
Ich führe seit etwa mehr als 25 Jahren die Klosterchronik. Schreiben also alles auf, was im Kloster Wichtiges passiert, aber auch was im Dorf, im Tal oder in der Region passiert und manchmal auch, was in der Welt und in der Kirche draussen passiert.
Es hat so zwei, drei Schwestern, die etwas Zeitung lesen. Dann hat man ja auch etwas Besuch oder sonst Leute, die zu einem kommen. Und die reden dann darüber. Und so kommt es dann auch wieder in die Klausur rein, dass wir dann auf diese Art daran Anteil bekommen.
Die Priorin Pia Willi. Vor allem regionale Zeitungen lesen sie, aber nur ein paar Schwestern. Ein Fernsehen haben sie nicht. Es steht zwar einen im Gästetrakt, aber nur bei ganz, ganz aussergewöhnlichen Ereignissen dürfen die Schwestern Fernsehen schauen. Zum Beispiel am 11. September. Davon dann später in dieser Sendung. Blenden wir jetzt zuerst aber 25 Jahre zurück. Es ist Herbst 1983. In der Schweiz dominiert vor allem ein grosses Thema, das Waldsterben. Bei uns auf Radio DRS tönt das damals so.
Die Horrormeldungen über das Waldsterben nehmen täglich zu.
Das Waldsterben hat ein Ausmaß angenommen, wie man es bisher nicht geahnt hat.
Während die Wissenschaftler forschen und wir Politiker warten, stirbt der Wald.
Sie überlegen manchmal, wie das später mal wird sein, ob er den Wald noch retten kann, also das hoffe ich, oder ob der einfach jetzt weiter stirbt.
Ja, das hat uns wirklich beschäftigt. Mal, das ist schon durchgekommen. Wir selber haben ja auch Wald. Das hat uns schon beeindruckt. Wir haben bei unserem Wald das Sterben nicht beobachtet, aber es hat uns beschäftigt.
Wenn die Nonnen etwas beschäftigen, heisst das in der Konsequenz aber nicht das Gleiche wie bei uns draussen im weltlichen Leben. Während bei uns im Zug oder im Tram, im Büro oder am Stammtisch alles Hinterschi und Fürschi besprochen wird, herrscht da im Kloster die meiste Zeit Ruhe und Stille.
Wir haben ja eigentlich das Stillschweigen den Tag durch. Wir reden einzig, was die Arbeit notwendig macht. Und dann am Abend haben wir eine Rekreation von 7 bis 7:30, wo wir reden können. Und jetzt haben wir auch in der Kaffeepause reden. Aber jetzt das Waldsterben ist eigentlich trotzdem, obwohl es uns also wichtig vorkommt, dass man das wirklich, ja, dass das nicht gleichgültig ist, ist es nicht gerade ein lebhaftes Gesprächsthema gewesen.
Etwas erfahren von aussen, sich mit etwas beschäftigen, heisst noch lange nicht darüber reden. Was in dieser wenigen Zeit, wo die Nonnen dürfen miteinander reden, dann auch berät wird, das ist meistens das, was sie wirklich unmittelbar beschäftigt und betrifft. Wie zum Beispiel das, was am 22. Mai 1983 passiert ist.
Ich mag mich erinnern, wir sind im Gottesdienst gewesen, an der Pfingsten, und oftmal sind Sirenen losgegangen. Und dann hat man ein Gerümpel und Geplumper gehört und alle Männer, die bei der Feuerwehr waren, mussten aus dem Gottesdienst raus und alle Leute sind unruhig geworden. Aber man hat vermutet, weil es 4 Tage aneinander fest geregnet.
Unzählige Rüfen sind ins Tal, aber zu Schaden kommen, sagt zum Glück niemand, sagt Schwester Domenica. Nach dem grossen Wasser dann die grosse Hitze. Im Juli toben heftige Waldbrände in der Nähe. Die Nonnen beten, das Kloster bleibt verschont. Und dann passiert in dem Jahr 1983 nochmal etwas sehr Aussergewöhnliches. Einmal würde man das meinen von aussen. Im Dezember nämlich ernennt die UNESCO das Kloster St. Johann zum Weltkulturerbe. Das vor allem, weil man in der Klosterkirche einen einzigartigen Freskenzyklus entdeckt und freigelegt hat. Kunsthistorisch eines der bedeutendsten Zeugnisse aus der Kultur vom frühen Mittelalter. Nur die Schwestern, allen voran ihre Priorin, sind mehr als erstaunt über diese Ernennung.
Unser Kloster war damals ganz verlottert und verwahrlost. Wir haben in Zellen gelebt, wo es hineingeregnet hat. Die Schwester Theresia musste einen Regenschirm über das Bett spannen. Wenn der Wind geblasen hat, hatte ich das Bett voller Sand, weil es überall Ritzen hat in der Decke und in der Wand. Also, und das ist dann ein Weltkulturerbe geworden in diesem Zustand.
Die ganze Welt, wenigstens die kunsthistorisch interessierte Welt, hat im Dezember 1983 auf Müsteier geschaut. Aber da im Kloster ist das Leben ganz normal weitergegangen. Auch in der Chronik findet man nur einen ganz kurzen Eintrag im Vorfeld von dieser Ernennung.
Das habe ich geschrieben, im Bündner Tagblatt lesen wir. Kloster Müsteier wird Weltkulturgut. Das Kloster Müsteier, die einzige intakte karolingische Klosteranlage der Welt, wird voraussichtlich diesen Herbst in die exklusive Liste der UNESCO aufgenommen. Ja, wir haben uns schon Gedanken gemacht, ja, was bringt das uns? Vielleicht noch mehr Touristen und das ist für uns nicht gerade angenehm. Von dem haben wir uns eher ein bisschen gefürchtet. Ja, das bringt Unruhe. Und wir, die Menschen, die hier in das Kloster eintreten, suchen die Stille. Es ist ein beschauliches Kloster. Und das andere ist wie ein Paradox dazu. Es ist dann nicht mehr still.
Tatsächlich, es ist hektischer geworden in den folgenden Jahren und Jahrzehnten. Einerseits wegen der vielen tausenden Besucherinnen und Besucher, aber vor allem, weil das Kloster auch dank der Ernennung zu sehr viel mehr Geldspenden gekommen ist und darum nach dies nach können renoviert und restauriert werden. Der Lärm, der Staub, die ewigen Zügelereien ziehen sich dann auch wie einen roten Faden durch Klosterchronik, aber davon später. Zu dem Zeitpunkt im Dezember 83, wo die Schwester Domenica zum Jahresende eine Art Bilanz zieht, wird die UNESCO mit keiner Silbe erwähnt. Dafür schreibt sie damals in das grosse schwarze Buch:
Trotz des überaus trockenen Sommers war die Ernte gut. Nur die Apfelbäume trugen so viel wie nichts. Trotz des schrecklichen Regens über Pfingsten litten unsere Felder und unser Hof keinen Schaden. Trotz des Waldbrandes in unserer Gemeinde wurde ein großer Teil des Klosterwaldes verschont. Wir hatten auch wieder unzählige Bestellungen für Engadiner Trachten, Stickereien und viele Vorhänge. Das bedeutet auch wieder eine wichtige Einnahmequelle. Mit Zuversicht beginnen wir das neue Jahr. Wir sind in Gottes Hand.
Draussen in der Welt herrscht immer noch der kalte Krieg. Es wird noch ein paar Jahre gehen, bis die Mauer fällt. Bei uns wird zum ersten Mal eine Frau Bundesrätin. Die Autobahnvignette wird Pflicht. Und im Januar 86 explodiert die Raumfähre Challenger.
Challenger, go with throttle up.
Challenger, go with throttle up.
1 minute 15 seconds. Velocity 2900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles.
Millionen geschockte Fernsehzuschauer schauen zu. Von all dem steht nichts in der Klosterchronik. Auch Tschernobyl im April 1986 wird nicht erwähnt.
April, April.
Nein, auch nicht. Nicht eingetragen.
Allerdings, so erinnert sich die Schwester Domenica, Tschernobyl war ein grosses Gesprächsthema damals, in dieser Halbstunde Redezeit am Abend.
Wir haben uns einfach gefragt, wie kann so etwas passieren und warum bauen sie Kernkraftwerke in der Nähe von der, wo Menschen wohnen. Können wir das nicht besser überlegen? Oder ist das überhaupt nötig, die Atomkraftwerke?
Die Nonnen von Müsteier beten für die Opfer. Beten, dass die Menschheit vor weiteren solchen Katastrophen verschont wird. Daneben finden klösterliche Alltagsprobleme der Weg in die Chronik, Renovationsarbeiten, archäologische Funde, ein Lift, der eingebaut wird. All das Ereignisse, die sie unmittelbar betreffen.
Ja, natürlich. Also Probleme, die uns näher gegangen sind als eben Tschernobyl oder die UNESCO. Das ist ja klar. Wir leben da und haben unsere Probleme. Aber wir versuchen schon auch ein bisschen, ja, über die Mauern rauszuschauen, damit wir wissen, ja, wir sollten ja auch für die Welt beten. Und wenn man weiss, was passiert, dann tut man intensiver beten.
Es sind vor allem die außergewöhnlichen Alltagsereignisse, die Spuren hinterlassen. Zum Beispiel, wenn eine jahrhundertealte Tradition gebrochen wird. Priorin Pia Willi erinnert sich an Winter 87 und ihre Augen leuchten.
Als ich noch ganz jung, also Priorin wurde, bin, haben wir so einen schönen Winter gehabt. Dann habe ich der Schwester gesagt, jetzt hört, jetzt gehen wir einmal voraus. Wir gehen einmal spazieren. Und alle haben Freude gehabt. Da sind wir hinten beim Kloster raus in die Sonne. Und das war ein Erlebnis und ein Ereignis gewesen. Das war für uns wunderbar gewesen. Ja, und dann ist natürlich schon eine Rückmeldung vom Abt, hat er gefragt, ja, wie erlauben Sie sich das? Und das dürfen Sie doch nicht, Sie haben doch die strenge Klausur. Und dann habe ich halt gesagt, ja, aber denken Sie, die strengste Männerorden, die Kartäuser, die gehen jede Woche 2-3 Mal spazieren und wir Frauen sind immer in den Mauern drin. Das ganze Jahr dürfen wir nie spazieren. Und wir sind doch auch Menschen, wie sie auch. Und dann hat er gesagt, ja, das ist eigentlich wahr. Und dann hat er eigentlich nichts mehr gesagt.
Seither gehen die Nonnen ab und zu einen Spaziergang machen, ausserhalb der Mauern. Und innerhalb der Mauern wird wacker weiter renoviert und restauriert. Die Küche, der Speissaal, die Wäschküche, die Zellen der Nonnen und auch eine neue Heizung wird eingebaut Ende 80er Jahre. Und ein Tiefkühler, sodass nicht mehr alle Vorräte geräuchert werden müssen. Unterdessen passiert in Berlin wahrlich Historisches.
Ich begreife das ja nicht.
Ich kann nicht glauben, dass ich jetzt hier bin.
Die Grenze, verhasstes Symbol eines ungeliebten Regimes, war plötzlich durchlässig. Die Polizisten regelten bloß noch den Verkehr.
Ich kann meinen Bruder nach 6 Jahren wiedersehen.
Ich wollte
so glücklich.
Immer auf diese Brücke mal langmarschieren. Nun schaffe ich es endlich mal. Das hat mir mein Leben lang gewünscht.
Ich habe erlebt, dass um 21.25 Uhr das erste Pärchen Tränen aufgelöst auf uns zugelaufen kam, als sie die Westberliner Weiße Linie erreicht hatten. sind mir beide um den Hals gefahren und wir haben alle gemeinsam geweint.
Ja, das haben wir auch gelesen und uns gefreut und dass das schon etwas ganz, ganz Positives ist. Und der Befreiung, also man hat direkt aufgeschnuffert.
Der Berliner Mauerfall von dem historischen 10. November 1989 ist allerdings niemand erwähnt in der Klosterchronik, einmal nicht explizit.
Aber Besuch von Gorbatschow bei Papst Johannes Paul II., das haben wir schon drin. Das ist 11. Dezember 1989. Also ich habe dort eingetragen. Ich weiß nicht, ob es genau an dem Tag Besuch von Gorbatschow bei Papst Johannes Paul II. Wir beten, dass dieser Besuch gute Früchte bringt für Kirche und Welt. In diesem Jahr hat sich besonders in den kommunistischen Ländern vieles verändert. Das kommunistische System bröckelt auseinander. Überall wird hart um die Freiheit gekämpft. Dieser Kampf fordert aber viel Tränen und Blut.
Ist das etwas, was Sie geredet haben darüber mit Ihren Mitschwestern?
Ja, vom Kommunismus haben wir hin und wieder geredet, weil man weiß, dass das ein System ist, das Kirchen und Religion verfolgt. Darum geht uns das schon näher.
Was draussen passiert, geht den Nonnen da drinnen in der Stille ans Herz, wenn es sie unmittelbar betrifft oder ihren Alltag oder eben ihren Glauben. Aber es gibt auch Ereignisse, die ihnen näher gehen, wo man schlecht kann erklären, warum sie das jetzt so tüpft. Zum Beispiel, wenn weit weg von da eine schöne Prinzessin stirbt. Was sonst noch alles in den 90er Jahren passiert ist, außerhalb und innerhalb der Klostermauern, nach der Enya mit einem Titel, der Ende 80er Jahre wochenlang auf Platz 1 der Schweizer Single-Hitparade war, Orinoco Flow. Ihr hört Input, eine Sendung, die seit 25 Jahren über den Äther geht. 25 Jahre alt ist die RS3 am 1. November und wir nehmen diesen runden Geburtstag als Anlass zum Zurückblättern. Wir tauchen ein ins letzte Vierteljahrhundert, schauen, was die Welt beschäftigt hat in diesen 25 Jahren ohne Anspruch auf Vollständigkeit notabene. Und auf unserer Zeitreise begleiten uns zwei ganz außergewöhnliche Frauen. Sie leben nämlich seit Jahrzehnten hinter dicken Klostermauern. Die Priorin Pia Willi und die Schwester Domenica, die die Klosterchronik führt. Ihr Leben ist prägt vom Gebet und von der Arbeit, ora et labora. Und manchmal auch von Ereignissen, die weit, weit draussen in der Welt passieren.
Baghdad right now is like a ghost town. A lot of people have left. Everyone's very nervous.
Ja, unter dem 15. Januar habe ich eingetragen, heute läuft das Ultimatum des UNO-Sicherheitsrates für den Abzug der irakischen Soldaten aus Kuwait ab. Was geschieht, wenn Diktator Saddam Hussein seine Truppen nicht abzieht? Herr, verschone uns vor einem dritten Weltkrieg.
Hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait.
Die Angst vor einem weltweiten Konflikt, ja gar vor einem Weltkrieg, ist bis ins Kloster St. Johann in Müsteir vorgedrungen. Die Nonnen haben gebetet.
Josef Hemmerfiel betet für den Weltfrieden.
Und sie haben sich informiert. Und das für einen ist nicht nur via Bündner Tagblatt oder Engadiner Post. Schon beim Zmorgen haben sie dürfen Radio hören. Unvorstellbar in normalen Zeiten.
Das hat auch irgendwie mit dem Öl, mit dem Heizöl zusammengehängt. Und das ist auch für uns wichtig gewesen. Haben sie gesagt, ja, wenn sie die Öl haben, zudrehen, dann können wir da früheren. Oder mit Holz führen. Und wir haben eben nicht in unseren Zimmer, in jedem Zimmer einen Ofen, oder?
Es ist unter anderem die Angst vor der nächtlichen Kälte in einem uralten Bergkloster, wo ein Krieg, der viele tausend Kilometer weit weg ist, plötzlich näher bringt. Näher als andere Kriege. So näher sogar, dass die Nonnen dürfen Radio hören, jeden Morgen. Ansonsten sind es die immerwährenden Renovationsarbeiten, die ständige Zügelerei, der Baulärm, der den Alltag dominiert. Genau ein Jahr später, der Saddam Hussein ist längst aus Kuwait vertrieben und die Welt vorerst beruhigt, genau ein Jahr später herrscht in Zürich Hektik und grösste Unruhe, und zwar auf dem Zürcher Platzspitz. Es ist Januar, es ist eiskalt und in zwei Wochen soll der Drogenumschlagplatz von der Schweiz geräumt werden. Im Input damals, Ende Januar 1992, hört man Politikerinnen, Anwohner und natürlich die betroffenen Drogensüchtigen selber.
Wie finde ich nachher das Dope wieder, oder? Das ist eigentlich nur das Problem.
Dann verlagert es sich einfach an einen anderen Ort her, oder? Und sonst gibt es wieder ein kleines Business-Szenen-mässig. Und das finde ich noch viel schlimmer, weil da ist jetzt alles zentral. Da kannst du auch allen helfen, wenn es mal einen umliegt, oder?
Die Polizei weiss selber, dass sie das Fixen nicht verhindert durch die Schliessung vom Platzspitz, oder?
Ich stehe vor einem Rätsel, was ich nachher mache.
In der Klosterchronik steht nichts vom Platzspitz. Aber ein Gesprächsthema war es trotzdem, in dieser kurzen Zeit, wo die Nonnen dürfen miteinander reden.
Die einen haben das bedauert, oder? Und gesagt, ja, jetzt haben die Arme keinen Platz mehr. Und wohin jetzt mit diesen Drogensüchtigen? Man kann doch nicht einfach einen Platz zumachen und keinen Ersatz geben. Und wir haben auch Anfragen bekommen, ob wir Drogensüchtige würden nehmen. Also solche, wo man die in der Entzugsphase sind. Aber wir haben uns überfordert gefühlt. Wir hatten auch keine Ahnung, wie man die nimmt oder so. Und ich glaube, es ist schon ein Pfarrer oder so etwas, der dann ein bisschen einen empörten Brief zurückgeschrieben hat, wie wir uns da abkapseln und die Probleme nicht sehen wollen. Aber das ist nicht so, dass wir die Probleme nicht mehr sehen. Aber wir kommen uns so hilflos vor, denn das kann man nicht einfach die Leute ins Kloster rein tun und da schauen, dass wir mit denen fertig werden.
Sie persönlich hätte das eigentlich gern ausprobiert, jemanden aufzunehmen, beim Entzug zu begleiten, jemandem versuchen zu helfen.
Die Drogensüchtigen sind Menschen, die eigentlich das Glück suchen, wo eigentlich sie möchten selig sein. Und ja, sie haben das jetzt entdeckt, dass das geht mit diesen Drogen und dass man wenigstens für kleine Momente Aber nachher ist es halt wieder gleich wie vorher oder noch schlimmer.
Die Schwester Domenica hat ihr Glück, ihre Zufriedenheit in der Gemeinschaft da oben im Kloster Müstair gefunden und natürlich in der Beziehung zu Gott. Und zu dem spirituellen Glück hat sich Anfangs 90er Jahre dann auch noch eine andere Zufriedenheit gesellt, im Vergleich eine ganze triviale. Die Schlafzimmer, die Zellen der Benediktinerinnen sind nämlich endlich alle renoviert gewesen. Endlich warm schlafen, ohne Staub und Dreck aus der Diele, ohne Regenschirm über dem Bett und endlich ein eigenes Brünneli, sogar mit warmem Wasser. Die Priorin Pia Willi erinnert sich.
Ja, ja, klar, das war wirklich wunderbar gewesen, wo man dann das eigene Wasser hatte. Das war ganz schön gewesen. Ja.
Das Klosterleben, das Betten und das Arbeiten geht weiter, sein gewohnter Lauf, so wie das schon seit 1200 Jahren ist. Draussen, jenseits der Klostermauern, sagt die Schweiz Nein zum EWR. Ruth Dreyfuss wird Bundesrätin, Techno wird zum Boom und man weiss mittlerweile, dass BSE auf Menschen übertragbar ist. Und von der Öffentlichkeit fast unbemerkt stürzt ganz in der Nähe von Müstair im Südtirol 1994 der Turm der Fürstenburg ein. Der Turm vom Kloster Müstair, der Plantaturm, ist ähnlich gebaut, wenn auch viel älter. Darum sind alle plötzlich sehr, sehr beunruhigt.
Dann hat es halt geheissen, ja, wir müssen ein Brainstorming machen lassen. Und dann hat die Stiftung 4 Altbauingenieure bestellt. Und die haben unseren Plantaturm geprüft und sind zum Ergebnis gekommen, der muss restauriert werden. Der ist einsturzgefährdet.
Ein Millionenprojekt. Das Geld aber fehlt. Und die einzige Chance, Geld zu bekommen, sieht man darin, dass man den Plantaturm nach der Restaurierung öffentlich zugänglich macht, ein Museum daraus macht.
Ja, wir haben uns gewehrt, weil wir haben gemerkt, da geht ein Herzstück von uns weg und den will man nicht einfach gehen. Und sogar der Abt hat sich drin gemischt und der Bischof hat sich drin gemischt und viele Herren haben da gemischt und wir haben einfach gezögert mit der Entscheidung. Und der Abt von der hat gesagt, also schließlich ist der Himmel eure Heimat und nicht der Plantaturm.
Aber der Plantaturm war halt auch ein bisschen Heimat gewesen, wenn auch eine irdische. Er ist zwar schon seit Jahrzehnten nicht mehr bewohnt von den Nonnen, aber die Bibliothek ist dort, ein Musikzimmer, ein Magazin, wo Kleider und Seife, Petroleumlampen, Bilder und Teppiche verstaut sind. Und der Plantaturm, der steht zumindest im Zentrum vom Kloster, im innersten Kern der Klausur.
Es war ein Turm, der eigentlich der stillste Ort vom Kloster war. Ein stiller Ort, und wenn man sich zurückziehen und absolute Stille wollte, hätte man nur in diesem Turm gehen. Der hat einfach Atmosphäre gehabt.
Die Nonnen haben lange mit sich gerungen, ob sie den Turm hergeben sollen für die Renovation und damit für die Öffentlichkeit. Schlussendlich haben sie eingewilligt. Im Frühling 1997 wird der Plantaturm, der über 1000 Jahre zur Klausur gehört hat, ausgeräumt. Nochmal eine Trennung steht da in dem Jahr 1997, aber eine, die ein bisschen weniger schmerzt. Der umstrittene Bischof Wolfgang Haas wird nach Vaduz versetzt. Dort ist man, gelinde gesagt, erstaunt, im Bistum Chur hingegen freudig überrascht.
Wir sind schon erleichtert gewesen und denkt, jetzt gibt's Ruhe und unser Bistum kann sich wieder erholen und das ist gut so.
Auch bei ihnen im Kloster hätte es zwei Lager gegeben, erzählt Schwester Domenica. Ab und zu haben sie diskutiert über den Wolfgang Haas, aber nie gestritten. Und sie sucht in ihrer Chronik nach einem Eintrag über den Wolfgang Haas, der umstrittene Bischof.
Eben, das ist dann immer ärger geworden, gell? Und einmal habe ich da so eine Karte eingeklebt und das hat auch etwas vom Bischof. Das ist nicht Museum Plantaturm. Wo bist du? Meistens ist halt schon wirklich die Renovation, herrscht einfach vor.
Auf der Suche nach dem Bischof Haas stolpert sie aber über etwas anderes.
Oh, der Halai Bob, wissen Sie noch, der ist jetzt da drin. Seit Anfang März sehen wir am Himmel einen neuen Kometen. Der Halai Bob heißt nach seinen Entdeckern. Er hat einen Schweif und gleicht fast dem Stern von Bethlehem. Er sei der Komet des Jahrhunderts. Komisch, das habe ich dann hineingeschrieben. Ja, das haben wir halt selber gesehen im Himmel, gell?
Selber gesehen, selber erlebt, selber gespürt, das zählt bei den Nonnen, so wie bei uns allen wahrscheinlich. Ganz, ganz selten gibt es Ereignisse, wo die Menschen auf der ganzen Welt emotional unglaublich berühren und das, obwohl sie einem nicht wirklich persönlich betreffen, obwohl man selber keine Konsequenzen wird spüren, obwohl so ein Ereignis weder politisch noch wirtschaftlich relevant ist. Goodbye, England's Rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. Es ist der 31. August 1997.
Prinzessin Diana und ihr Freund Dodi Fayed sind in Paris bei einem Autounfall ums Leben gekommen.
2 Stunden lang hatten die Ärzte um ihr Leben gekämpft.
Der Schock ist gross. Das britische Radio BBC spielt nur Naturmusik.
This is the BBC World Service. We have suspended our normal programming following the death of Diana, Princess of Wales.
Das hat einem schon ans Herz gegriffen, die Geschichte mit der Prinzessin. Alle Welt hat sie eigentlich verehrt. Und wir auch. Wir haben dann später dann so ein Bildband über sie gekriegt und wir das Buch angeschaut und angeschaut. Und eben wie man so eine Prinzessin bewundern tut, haben wir das auch gemacht, obwohl wir ja Klosterfrauen gewesen sind. Aber das hat uns wirklich, ja, da steht's. Das hat uns wirklich beeindruckt. Der 31. August ist zugleich mein Geburtstag. Und sie ist dort gestorben. In Paris, stimmt das? Starb heute durch einen tragischen Autounfall Prinzessin Diana, die Frau von Prinz Charles von England. Kurz vorher geschieden. Sie war eine bekannte Persönlichkeit, die viel Gutes tat und eine wahre Prinzessin des Volkes sein wollte. Sie starb im jugendlichen Alter von 36 Jahren. Es hat kein Staatsbegräbnis stattgefunden. Sie hinterlässt 2 Söhne.
Haben Sie den Fernsehen geschaut?
Ja, dort haben wir Fernsehen geschaut.
Und wenn die Nonnen im Gästetrakt ausserhalb der Klausur dürfen Fernsehen schauen dürfen, dann muss wirklich etwas Gewaltiges sein, erschüttert haben.
Ich weiss nicht, ist es die Prinzessin, die uns so... Also die Prinzessin, ich meine schon, weil man als Kind von Prinzessinnen gehört hat und das, als Mädchen schon, ist das für einen etwas Besonderes gewesen. Und jetzt als Frau lebt wahrscheinlich immer noch in uns ein Traum von Prinzessin sein. Und irgendwie sind wir auch Prinzessinnen. Wir haben einen Bräutigam gewählt, der ja, auch Prinz ist, also Christus. Und da dürfen wir uns schon so anschauen, als quasi Prinzessin des himmlischen Prinzen, Jesus.
Candles burned out long before your legend ever appeared.
Was bleibt einem eigentlich von all diesen unzähligen Ereignissen und Katastrophen, die Jahr für Jahr für Schlagzeilen sorgen? Nach der Subsonic mit Titelgeschichte stechen wir ins neue Jahrtausend.
Emotionen steigern, die Auflage steigern, das ist mein Auftrag. Bewaffnet mit Blitz und Objektiv, suche ins Motiv, brandheiß und exklusiver. Klick, klick, das Licht blitzt, das Opfer erschrickt, es verstrickt sich mit im Nebenziehungsdelikt. Ich renne in die Redaktion, ich habe Geschichte für morgen.
Titelgeschichte.
Mein Handy mit dem Gesicht voller Zuversicht, dass die Geschichte all dem entspricht, was ich mir davon verspricht. Dicht bin ich dran, leg den Film, liegen auf die Lauer, verfolge Szenarien nur mit detektiven Blicken durch mein Objektiv. Stunden
Stunden und Stunden. Warten ist normal, weil der Leser will ja Bilder sehen, so ist es nun einmal. Bewegung im Sucher, es klicken, zeig mir an, dass ich das Bild geschossen habe, womit die Zeit ein Eis will haben.
Ich mach nicht falsch, ich mach nur das, das, was du willst und das kannst du haben. Ja, Geld macht geil und es ist eine geile Welt. Niemand sagt, das sei eine heile Welt.
Jetzt zurück zur Zivilisation.
Mikrofon und Kamera in den Stechen umschlagen, durchziehen und runterlassen. Das Einzige, was ich brauche für das, sind Mikrofon und Kamera in den Stechen umschlagen, durchziehen und
Was bleibt eigentlich von all diesen Geschichten auf der Titelseite? Was bleibt in Erinnerung? Was hinterlässt Spuren? Subsonic sind das gsi mit ihrem Hit «Titelgeschichte», wo über die Jahrtausendwende wochenlang in den Top 10 gelaufen ist. Ihr hört Input und wir stellen uns die gleiche Frage. Was bleibt? Was hinterlässt Spuren? Wir schauen zurück auf die letzten 25 Jahre und wir machen das mit zwei Menschen, die weit weg leben von der Hektik, weit weg von unserer schnellen, digitalen, vernetzten und globalen Welt. Es sind zwei Nonnen, die seit Jahrzehnten im Kloster Müsteier leben, die Priorin Pia Willi und die Schwester Domenica. Wir sind im neuen Jahrtausend angelangt. Da im Kloster läuft alles so wie immer. Nonnen beten und arbeiten Monat für Monat. Der Plantaturm wird restauriert. Ein paar Nonnen lesen ab und zu Zeitung und manchmal redet man sogar über das, was die Aussenwelt beschäftigt. Dann kommt der 11. September.
Oh, oh my God! We saw a shadow, it looked like a plane. Next thing we know, it was boom, and the floor started shaking.
The next building,
there's
just
another one. Flew in.
A big explosion, people started running, it was just chaos everywhere.
Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack.
And you can see the two towers, a huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way!
The entire building has just collapsed.
Gigantischer Terroranschlag in New York. Also wir haben gelesen, wir sind auch geschaut, wir haben sogar gesehen, wie das andere Flugzeug da innen gefahren ist. Und wir haben gesehen, wie sich die Leute aus den Türmen stürzen. Und das war furchtbar.
Dort sind Sie das einer der wenigen Augenblicke, wo Sie sind Fernsehen schauen.
Ja, ja, da sind wir schauen. Aber es ist, wir haben Hühnerhaut übergeben.
Wie denn das plötzlich zusammengefallen ist und dann das Feuer aus den Fenstern rausgekommen ist. Und, nein, das war grauenhaft gewesen. Und dann, wie die Leute rausgegumpelt sind. Ja, das hat man dort können sehen.
Sind das Bilder, die Sie lieber nicht gesehen hätten?
Also das hätte mich irgendwie müssen sehen. Ich glaube, das war wichtig, dass wir das auch mitbekommen haben. Weil das ist schon ganz ein einschneidendes Datum für rund um die Erde.
Ja, wir haben schon überlegt und denkt, warum machen die so etwas?
Die wollen doch der ganzen Welt etwas sagen. Die wollen dadurch alle warnen. Und was wollen sie sagen? Und uns ist der Turm von Babel in den Sinn gekommen. Von dem steht es doch in der Bibel. Wo die Menschen so einen hohen Turm gebaut haben, zum, bis zum Himmel aufgehen, zum wie Gott sehen, haben wir hier eine Parallele gesucht zu dem, dass der Mensch halt hoch hinaus will und dass es jetzt jemand langt und dass da jemand ein Zeichen gibt. Aber man weiß es nicht.
Es ist der Anfang vom rabenschwarzen Herbst. Zwei Wochen später in Zug, das Attentat im Regierungsgebäude, das Grounding von der Swissair, der Gotthardbrand, der Crossair-Absturz. Von all dem geht das Attentat in Zug den Nonnen am nächsten. Eins von den Opfern kennen sie persönlich. Es ist ein Mann, der das mit Steyr ein paar Jahre lang gelebt hat.
Man hat ihn gekannt, darum ist das einem auch ganz nahe gegangen. Ich bin auch noch im Kontakt mit dieser Familie. Auch seine Töchter sind später zu mir gekommen und die mussten wirklich brüllen, wenn wir von ihm geredet haben. Weil er jetzt einfach nicht mehr begleitet tut.
Der Tod ist für die Benediktinerinnen zwar nicht das Ende, Zähl lebt ewig. Schlimm und traurig ist der Tod aber trotzdem. Vor allem der gewaltsame Tod.
Ja, also wenn man stirbt, wenn man krank ist, dann ist das etwas anderes, als wenn man ermordet wird. Wenn einer krank wird, befasst er sich wahrscheinlich mit dem und denkt viel mehr darüber nach. Aber wenn einer so plötzlich erschossen wird, zumindest aus dem Leben da in einer Sitzung drin, das muss schrecklich sein. Im Moment ist der Mensch sicher ganz verwirrt und kommt nicht nach, was jetzt eigentlich passiert ist. Und die Unruhe geht ja auch in die Seele über, vom Leib in die Seele. Und nachher ist das halt ganz gestört. Aber wir hoffen, dass die Menschen dann von Engeln ins Paradies geführt worden sind.
Das nächste Jahr bringt mehr Ruhe. Der Welt, der Schweiz und auch im Kloster Müsteier. Es sind wieder die Alltagsereignisse, die in der Klosterchronik dominieren. Das Wetter zum Beispiel.
Da habe ich eingetragen unter dem 29. Januar 02. Es ist Ende Januar und wir warten immer noch auf den Schnee. Die Skilifte im Münstertal und den Engadin stehen still und die Touristen bleiben weg. Nur dort, wo es Schneekanonen gibt, kommen sie. Aber das ist nicht das Wahre.
Nicht der echte Schnee?
Nein, nicht der echte Schnee. Oh, 6. Februar, es hat geschneit. Nicht viel, aber es genügt, um eine winterliche Landschaft zu präsentieren. Und wir haben ja philippinische Schwestern. Und die haben, wie sie den Schnee erlebt haben. Also, unsere beiden philippinischen Mitschwestern sprangen laut schreiend und klatschend im Schnee herum, bauten einen Schneemann und waren erstaunt, wie schwer der Schnee ist. Schwester Geraldine sah zu, wie ein Schneeball in ihre Hand zerschmolz und rief dann, oh, Wasser, Schnee ist Wasser. Sie erlebten zum ersten Mal in ihrem Leben den Schnee. Das ist schön gewesen, zum Zuschauen, die Freude, die die hatten, von dieser weissen Pracht da. Wir freuen uns ja auch auf den Schnee, aber wir kennen ihn schon. Aber für die zwei war das erste Mal gewesen.
Das Wetter, der Schnee, aber auch Überschwemmungen in Deutschland und Osteuropa und die permanenten Renovationsarbeiten im Kloster prägen die Chronik von dieser Zeit. Dann 2003, der Irakkrieg, weltweite Proteste, dann Hitzerekord in der Schweiz und im Dezember wird nach 44 Jahren die Zauberformel gesprengt. Das Wort des Jahres in der Schweiz lautet Konkordanz. Am 26. Dezember das Erdbeben in Bam. 60'000 Menschen kommen ums Leben. Die Glückskette sammelt 10 Millionen Franken. Die Betroffenheit so kurz nach der Weihnachten ist gross. Ein Jahr später, auf den Tag genau, am 26. Dezember 2004, der Tsunami.
Die indonesische Insel Sumatra ist von einem starken Erdbeben erschüttert.
Südostasien wird von einer Katastrophe.
Mehrere Meter hohe Flutwellen haben rund um den indischen Ozean.
Die Schwestern erfahren vom Tsunami durch die Zeitung. Fernsehen schauen sie nicht wie am 11. September. Aber auch ohne bewegte Bilder sind die Nonnen bestürzt und fassungslos.
Das gibt jedes Mal wieder so eine Erschütterung. Und man fragt Gott natürlich, warum lässt du das zu? Das fragen wir auch. Und wir können uns das nicht erklären. Obwohl man versucht, so das rein philosophisch zu erklären, ja, das ist die Natur. Und der Mensch ist in Gottes Namen ein Teil von der Natur. Und die Natur hat eine Gewalt. Und wir sind machtlos gegen diese Gewalt.
Viele Menschen, die gläubig sind, zweifeln in solchen Momenten an ihrem Glauben, zweifeln an Gott. Auch die Schwester Domenica.
Nicht schwer, schwere Zweifel, aber so Fragen. Und wenn das jetzt da wäre, lass uns auch im Stich oder so. Und wenn du doch allmächtig bist und nur mit dem kleinen Finger helfen könntest, warum hilfst du nicht?
Dann, im Frühling 05, passiert etwas, was so wichtig ist, dass die Nonnen wieder einmal Fernsehen schauen dürfen. Der Papst stirbt.
Am 2. April, 21.37 Uhr, ist der Papst Johannes Paul zu Gott heimgegangen. Das ist jetzt wieder ganz nah, gell, wegen der Kirche. Wo der Papst gestorben ist, ist es für uns wie so, wenn ein Hirt von seiner Herde fortgeht und... Man lebt ja so in einer Kirche und man hört auf den Papst und er hat uns etwas zu sagen. Er ist wie ein Vater. Darum geht uns der Tod nach.
Seine Beerdigung schauen sie zusammen am Fernsehen. Auch die Wahl vom neuen Papst dürfen sie schauen. Und natürlich ist im Vorfeld, da im Kloster Müsteier, auch diskutiert worden, wer denn jetzt der neue heilige Vater soll werden.
Man kriegt dann auch so eine Zeitung. Und dort sind alle Kardinäle abgebildet. Das sind alle, die in Frage kämen. Und dann schaut man die Gesichter an. Und die eine sagt, der wäre ein Sympathischer, und die andere sagt, der andere.
Und Sympathie kommt definitiv vor Schönheit auch bei der Papstwahl.
Es hat schönere Männer gehabt bei diesen Kardinälen. So rassige auch. Es sind ja viele Italiener dabei. Und die haben meistens so, ja, meistens nicht alle. Aber ja, wir schauen es schon gut an.
Vielleicht war das jetzt gerade nicht so wahnsinnig klösterlich gewesen, aber wir können doch nicht immer so todernst sein, findet Schwester Domenica. Und erzählt von der auch eher unklösterlichen Hockey-Leidenschaft, die sie und ein paar wenige Mitschwestern gepackt hat. Vor vielen Jahren hat mal ein Gönner von den Kloten Flyers einen Brief an eine der Nonnen geschrieben, ob sie nicht für seinen Hockey-Club beten können. Und das hat sie. Und hat die Schwester Domenica angesteckt.
Und ich habe mit ihr auch die Zeitung geschaut. Und wo sind wir jetzt? Jetzt hoffentlich, heute, diese Woche sind wir wieder an dritter Stelle. Dann sind wir sogar an erster Stelle gewesen. Und so ist das auf und ab und auf und ab. Aber wir haben noch nie erlebt, dass die Klotener Schweizer Meister geworden sind. Sie kommen immer ganz gut voran, sind eine Zeit lang auch bei den Ersten, aber nachher ist es fertig.
Haben Sie auch gebeten? Tun viele Schwestern beten für die Flyers?
Nein, die meisten haben gelacht und gesagt, für so etwas tut man doch nicht beten. Ihr seid wohl nicht ganz bei Kopf. Und dann haben wir gesagt, ja, also gut, jetzt machen wir nicht mehr so einen Mais. Dann sind wir einfach still gewesen und haben so für uns gleich weiter betet.
Eigentlich müssten sie sich ja in ihrem Gebet um viel Wichtigeres kümmern als um Eishockey.
Ja, natürlich, das ist wahr. Aber wir können nicht immer so todernst sein. Wir müssen auch fröhlich sein, sonst halten wir ja das Leben nicht aus.
Ist es ein schwieriges, strenges Leben als Nonne?
Es ist, wie soll ich sagen, es ist schon ein bisschen ein Opferleben. Und man muss sich vorstellen, Tag für Tag, am gleichen Ort, in der gleichen Gemeinschaft, das kann manchmal lästig werden und das kann Krise geben. Aber man kann aus dieser Krise wieder rauskommen, indem man vertraut und betet und ja, der Humor bewahrt.
und lacht und immer zusammenhebt in der Gemeinschaft. Und man muss fröhlich sein und man muss einander fröhlich machen. Und sonst geht's nicht. Wenn alle nur ein ernstes Gesicht machen, ja, dann sind wir bald lahme Enten.
Seit 39 Jahren lebt die Schwester Domenica hier im Kloster in Müsteier. Vieles dringt durch die dicken Mauern da oben in der Abgeschiedenheit. Vieles aber bleibt auch draussen. Zum Beispiel die Fußball-EM diesen Sommer. Nur durch Zufall hat sie davon erfahren.
Ich bin einmal durchs Dorf und habe Autos gesehen mit Fähnchen, mit Schweizer Fähnchen. Und dann habe ich Häuser gesehen, wo Schweizer Fahnen rausgehängt haben. Und dann habe ich gedacht, was haben denn die für ein Fest? Und dann hat man gehört, aha, das ist wegen diesen Schweizer, wegen diesen Mannschaften da, wegen Fußball.
Fußball aber fasziniert sie nicht wirklich.
Fußball finden wir alle, sie ist ein bisschen ein grober Sport und gibt so viele Verletzte. Es ist schon spannend zum Zuschauen. Aber wie sie sich in die Beine schlägt, wie dir sind verletzt, der ist verletzt und dann schlägen sie einander auf den Kopf. Hey, ist dort nicht etwas passiert mit einem Franzosen, wo irgendein anderer? Und das ist doch brutal. Und wir sagen, die Leute wissen nicht mehr, was das ist. Die nehmen das Spiel viel zu ernst.
Aber Hockey, das ist dann gut?
Ja, die spielen schön und die spielen kultiviert und die schlägen dann auch nicht so ab.
25 Jahre lang führt die Schwester Domenica jetzt die Klosterchronik. Schreibt auf, was das Kloster und das Dorf und manchmal auch, was die Welt beschäftigt, aufrüttelt oder erschüttert. Vieles kommt rein von aussen, wenn auch nicht in der gleichen Geschwindigkeit und Intensität. Vieles aber bleibt auch draussen. Und das ist gut so.
Die Frauen, die hier ins Kloster gehen, das sind Frauen, die sich vom Weltgetriebe zurückziehen wollen, die Stille suchen, die Geborgenheit suchen, die schon nicht die Welt vergessen. Sie beten für die Welt, aber sie wollen selber in der Ruhe sein.
DRS 3 Input.
DRS 3 Podcast.